Vision, der Podcast von Sport 2000. Hier dreht sich alles um Innovationen und Visionen, Themen, die die Sportbranche bewegen. Für eine bessere Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Vision, dem Podcast von Sport 2000 für alle, die im Sportfachhandel mehr bewegen wollen. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Host, und gemeinsam werfen wir regelmäßig einen Blick auf das, was den Markt bewegt. Fachwissen, Trends, Insights und ganz konkrete Tipps für euren Verkaufsalltag. In diesem Podcast geht es nicht nur ums Zuhören, sondern ums Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitgestalten. Hört also auch gerne mal rein in zurückliegende Folgen und abonniert am besten direkt den Podcast-Kanal. Ja, und für die heutige Episode schauen wir auf ein aktuelles, gesellschaftlich relevantes Thema: Rassismus und Rassismus im Sport. Wie ist die Wirkungsweise von Rassismus? Ist Rassismus strukturell? Wir schauen auf Fälle in verschiedenen Sportarten, gehen der Frage nach, warum es nicht reicht, keinen Rassismus zu wollen, sondern jeder aktiv werden muss. Und wie gehe ich mit Rassismus im Verkaufsalltag um? Dazu noch ganz viele andere Bereiche aus diesem Thema. Und um über dieses Thema zu sprechen und eine rassismuskritische Perspektive zu schaffen, habe ich mir einen Gast eingeladen. Rachel Etze. Hallo, liebe Rachel. Willkommen. Schön, dass du vorbeischaust.
Dankeschön, Ralf.
Ja, Rachel, bevor wir einsteigen, vielleicht erklärst du mal, wer du bist. Wer dich noch nicht kennt, den wird das interessieren, und was du so machst.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einleitung, Ralf. Mein Name ist Rachel Etze. Ich komme aus der Ethnologie, habe also Ethnologie mit dem Schwerpunkt Afrika an der Mainzer Universität studiert und habe dann in der Zeit angefangen, meine Selbstständigkeit aufzubauen im Bereich der rassismuskritischen Bildungsarbeit, zumal Rassismus und Kolonialismus zu meinen Schwerpunktthemen gehört, und habe dann angefangen, eben Workshops und Schulungen anzubieten für Unternehmen, und bin dann eben durch eine Masterarbeit im Bereich Beleidigungskultur im deutschen Männerfußball auch in den Sportbereich eingestiegen und bin also aktuell als rassismuskritische Trainerin unterwegs, vor allem eben in den Sportstrukturen. Und sonst habe ich noch hauptsächlich auch an der Mainzer Uni meine Promotion und promoviere eben zum Thema Bereitschaftspolizei.
Mhm, genau. Du bist auch Vizepräsidentin bei Roots Against Racism in Sports. Was ist das? Mhm.
Ja, genau. Das ist eine Initiative, die dieses Jahr gelauncht worden ist. Also der Präsident Otto Addo, ehemaliger Bundesliga-Profi, aber auch Trainer der ghanaischen Nationalmannschaft, hat einfach aufgrund seiner eigenen Erfahrungen und dadurch, dass Rassismus immer noch aktuell ist, den Entschluss gefasst, eine Initiative ins Leben zu rufen, also Menschen zusammenzubringen, die im Bereich rassismuskritische Bildungsarbeit im Sport unterwegs sind. Und wir sind dann so im Januar an den Start gegangen und setzen uns eben ein, dass eine strukturelle Veränderung stattfindet, also mehr Bewusstsein eben für rassistische Strukturen, und dass es eben auch viel mehr Fördermöglichkeiten gibt eben für Menschen oder für SportlerInnen, die von Rassismus betroffen sind. Das sind so unsere Hauptthemen, die wir nach vorne bringen wollen.
Okay, du hast es gerade schon gesagt, es fiel das Wort Polizei. Bei LinkedIn konnte man zuletzt verfolgen, dass du bei der Polizei selbst im Einsatz warst. Das heißt, du bist die Einsätze mitgegangen. Was genau hast du da gemacht und was war deine Erfahrungswerte? Was hast du mitgenommen?
Also ich kann dazu noch nicht allzu viel sagen, okay, allein aus dem Grund, weil ich noch mitten in der Feldforschung stecke. Das ist einfach nur als Disclaimer, dass ich das nicht allzu weit ausführen werde. Aber seit April bis Oktober forsche ich gerade bei einer Landesbereitschaftspolizei zum Polizeialltag, aber auch die Belastungen im Dienst. Das heißt, ich begleite die Beamten, Beamtinnen auf ihre Einsätze. Das heißt, dazu gehören natürlich das Fußballstadion allen voran, Demonstrationen sind auch häufig der Fall, Volksfeste, oder auch beispielsweise war ich bei einer Abschiebung dabei gewesen. Das heißt, ich mache dann wirklich auch diese 12-Stunden-Dienste mit und erlebe einfach, wie sie ihren Alltag bestreiten und bin aber auch bei den Trainingseinheiten dabei, dort, wo sie eben auch trainieren, bevor es dann eben raus auf die Einsätze geht. Und Schwerpunkt eben dieser ethnografischen Feldforschung ist, sich mal wirklich in diese Perspektiven, in diese Lebensrealitäten einzutauchen. Mit dem Schluss, obwohl ich natürlich noch ein bisschen warten muss, bis die Erkenntnisse dann auch, bis ich sie alle sammeln kann, ist, dass diese Lebensrealität ganz weit weg ist von meinem eigenen Alltag. Mir ist erst so richtig bewusst geworden, dass wir Normalbürger, Bürgerinnen eigentlich überhaupt keine Ahnung von Polizei und polizeilichen Strukturen haben. Wir kennen natürlich alle gesellschaftspolitischen Debatten, die sind unheimlich wichtig. Gleichzeitig merkt man, dass man über Themen spricht, über die man nicht so wirklich Ahnung hat. Man kommt da auch nicht so rein. Also ich bin ja auch nicht im Streifendienst unterwegs, sondern wirklich bei geschlossenen Einheiten. Das ist eine ganz andere Lebenswelt. Und da sind eben auch Menschen hinter den Uniformen. Und damit müssen wir uns auch beschäftigen. Und allein die Tatsache, dass ich 7 Monate bei diesen geschlossenen Einheiten forschen darf, das zeigt, dass sie dann doch nicht so geschlossen sind, wie es von außen halt, ne, wahrgenommen wird. Und da sind auch viele Themen, die besprochen werden. Also das, was eben die Menschen auch bewegt. Also sie wissen ja auch, dass sie teilweise auch eben ein Feindbild sind, ja, muss man auch ganz klar sagen, dass Menschen sehr allergisch auf Polizei reagieren. Wenn ich draußen mit den Einsatzkräften unterwegs bin, gibt es also vor allem bei Demonstrationen Linke, die mich beschützen wollen, weil sie glauben, ich werde gerade abgeführt, wenn ich mit einem Trupp unterwegs bin. Es gibt Personen, die denken, ich bekomme Personenschutz, andere denken, ich bin eine Polizeibeamtin in Zivil. Also da sind so viele Sachen, die dann auf mich einprasseln und Leute kommen dann auch und fragen mich auch, was ich da mache, ob ich in Ausbildung bin, gehöre ich zum Kommunikationsteam. Und auch vor kurzem gab es eine Demo, da war es sogar auch eine AfD-Demo gewesen und da kam tatsächlich auch eine Frau, die in dieser AfD-Demo mitgelaufen ist und hat mich dann ganz freundlich angesprochen, gefragt, wie ich überhaupt zu diesem Trupp gehöre. Und dann hatten wir da tatsächlich eine Unterhaltung gehabt, was ich da mache, zu welchem Thema ich promoviere. Also es sind wirklich verrückte Dinge, die ich da im Alltag erlebe und wie das auch gleichzeitig Menschen wiederum zusammenbringt, dass gerade ich, vor allem auch als Schwarzperson, eigentlich dort forsche, wo man mich selbst nicht verorten würde. Das macht es, glaube ich, besonders spannend. Deswegen freue ich mich schon, also eigentlich, ich finde die Forschung klasse, freue mich aber auch, wenn sie zu Ende ist, dass ich dann anfangen kann, auch wirklich drüber zu sprechen.
Ja, danke für den Einblick, ganz kurz. So, ich habe das nämlich mit Spannung verfolgt, was du so gepostet hast. Dann kann man ja dann irgendwann die Forschungsergebnisse von dir auch lesen. So, du wirst es bestimmt auch über LinkedIn, über dein Profil bekannt geben. Genau. Ich würde gerne mal grundsätzlich in das Thema einsteigen, weil es manchmal auch noch Vermischungen gibt. Und wir sind ja heute auch hier zusammengekommen, um ein paar Begrifflichkeiten zu klären. So, zum Einstieg eine Frage, was ist der Unterschied zwischen Diskriminierung und Rassismus?
Also eigentlich gehören die zusammen. Man müsste das wahrscheinlich nochmal mit dem Begriff spezifizieren, und zwar Rassismus und rassistische Diskriminierung. Die gehören zusammen. Das heißt, Rassismus, wir sprechen da häufig eben von einem Weltbild, von einer Ideologie, von einer Wahrnehmung von der Welt, die schon über Jahrhunderte hinweg entstanden sind oder entwickelt worden sind, über vor allem pseudowissenschaftliche Herangehensweisen. Und die Diskriminierung oder rassistische Diskriminierung ist tatsächlich die Praxis. Also was findet wirklich im Alltag statt, dass Menschen aufgrund von kultureller, religiöser Zugehörigkeit, aufgrund von Hautfarbe eben Ausgrenzung erleben? Das heißt, für jede einzelne Diskriminierungsform, das heißt Rassismus, Antisemitismus, Ableismus, also eben auch die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung beispielsweise, Sexismus, geht immer mit Diskriminierung einher, spezifisch auf diese Diskriminierungsform. Deswegen kann man die gar nicht trennen, man muss aber nur klar sagen, dass es dann vor allem um die Praktiken oder um Gesetze, um irgendwelche Regelmäßigkeiten im Alltag geht, die dann Diskriminierung in Bezug auf Rassismus beschreiben.
Okay, ja, sehr gut. Da kommen wir auch später auch nochmal drauf, um wir auch diese Mehrfachdiskriminierung nochmal genauer beschreiben. Gehen wir mal weiter. Wo kommt Rassismus eigentlich her, historisch betrachtet? Einfach der Kolonialismus wird oft genannt an der Stelle. Du forschst in diesem Punkt sehr, sehr intensiv. Gib doch mal einen Einblick da rein, wo Kolonialismus eine Rolle spielt, auch heute noch.
Also wir können, das ist immer so mein Schwerpunktsatz, wir können Rassismus nicht verstehen, wenn wir uns nicht mit kolonialen Kontinuitäten oder Kolonialismus beschäftigen. Das heißt, wir haben überall auf der Welt gibt es Rassismus, das heißt, es gibt immer gewisse Minderheiten, die aufgrund von bestimmten Merkmalen Ausgrenzung erleben. Also nicht nur Ausgrenzung, sondern auch teils wirklich mit dem Leben noch bis heute bezahlen müssen. Aber der Kolonialismus ist deshalb so wichtig, weil es nochmal etwas über unsere Weltordnung aussagt. Das heißt, wir haben eben ehemalige europäische Kolonialländer. Da gehört auch eben das Deutsche Reich dazu mit seinen 30 Jahren Kolonialzeit. England, Frankreich, Niederlande, Belgien, Spanien, you name it, die eben die Weltherrschaft an sich gerissen haben, indem sie eben nicht nur Gebiete eingenommen haben, wie das gerne in den Geschichtsbüchern beschrieben wird in der Schule. Da sind halt sind dann Länder hingekommen, haben die Gesetze, haben die Gebiete okkupiert und dann die Leute unterworfen. Da ist ein bisschen mehr passiert. Ne? Man hat nicht nur die Leute unterdrückt, man hat ihnen ganz viel weggenommen und man hat angefangen, auch Narrative, also Geschichten über diese Menschen zu erzählen, ne? Die aus einer sehr westlichen Perspektive kommen, was sie bis heute noch haben. Man muss sich vorstellen, da sind Reisende, Kolonialherren, die irgendwie zum Beispiel jetzt 17., 18., 19. Jahrhundert eben auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs sind, in Asien, Südamerika und sehen, dass diese Menschen einfach anders leben als man selbst. Und anstatt es einfach anzunehmen, dass es einfach eine andere Form von sozialen und kulturellen Praktiken ist, ist man davon ausgegangen, aufgrund eines eigenen Maßstabes, die leben nicht wie wir, die haben nicht das, was wir haben. Das heißt, diese Menschen sind primitiv. Sie sind unterentwickelt. Sie haben nicht dieselben kulturellen Praktiken wie wir, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, man hat eine Geschichte entwickelt, obwohl es eigentlich nur um die Ausbeutung auch von Ressourcen ging, dass diese Menschen ein Zivilisierungsprojekt sein müssten. Das heißt, es braucht die westliche Welt, um diese Menschen zu einem Marsch oder zu einem Standard hinzuentwickeln, was man sich selbst gesetzt hat. Ne? Deswegen sprechen wir von heute noch von Entwicklungsländern, ja, oder auch dritte Weltländer. Die bezeichnen sich selbst nicht so. Das ist unser europäisches oder westliches Konstrukt oder ein Konstrukt aus dem globalen Norden, um auf diese Menschen zu schauen. Und das heißt, man hat eben diese, vor allem diese Mangeldefinitionen, so nennen wir das in der Ethnologie, also immer das, was ihnen fehlt, haben wir ganz stark geknüpft an, ja, beispielsweise ihr Aussehen, ne? Dass schwarze Menschen sind auf eine bestimmte Art und Weise und hat man die eben in, also wirklich pauschal generalisierend in eine Schublade gepackt und eben auch Stereotype zugeschrieben, die auch dazu geführt haben, dass man eben Menschen auch das Leben genommen hat, dass man sie ausgebeutet hat, also wirklich da komplett über die Grenzen hinweggegangen ist. Und das gilt nicht nur für schwarze Menschen, für muslimische Menschen, für Menschen mit asiatischem Background oder eben auch Südamerika. Und mit diesen ganzen Geschichten, die entwickelt worden sind, die bis heute noch fortwirken, auch in unserer Gesellschaft, wie wir bis heute auch bei den ganzen Migrationsdebatten über diese Menschen sprechen, zeigt, da sind ganz viele Narrative, Strukturen, die auch aus dieser Zeit kommen. Das heißt, wir können verschiedene, also auch Begrifflichkeiten, wie wir zum Beispiel Menschen benennen, das können Leute häufig gar nicht verstehen, dass es zum Beispiel koloniale Begriffe sind, weil eben Kolonialismus auch nicht zu unserem deutschen Bildungskanon fest gehört, wie es zum Beispiel jetzt mit der NS-Zeit ist, obwohl wir auch da immer noch Aufarbeitungsarbeit leisten müssen. Und der Kolonialismus fällt da komplett weg, im Grunde genommen, also sehr zurück. Das heißt, da sind sehr viele Verbindungen, die bis heute für Menschen gar nicht sichtbar sind. Weshalb da natürlich ganz viel Aufruhr ist. Warum dürfen wir diese Begriffe nicht mehr benutzen? Warum müssen wir jetzt irgendwie anfangen, die Kinderbücher umzuschreiben? Da ist eine ganz große Wissenslücke. Und die können wir nur füllen, wenn wir anfangen, uns mit unserer kolonialen Geschichte zu beschäftigen und auch aufhören, das dann eben mit anderen Ländern zu vergleichen und zu sagen, ja, England hatte viel mehr koloniale Geschichte. Ja, aber 30 Jahre sind verdammt lang. Ich werde am Sonntag 34, ja, also das ist halt eine ganze Lebenszeit. Wenn ich in der Kolonie aufgewachsen wäre, das hätte meine komplette Lebensrealität beeinflusst, ist ja ganz klar. Das heißt, es ist eine verdammt lange Zeit.
Das ist tatsächlich ja etwas, was vorherrscht in Deutschland, dass die Deutschen ja eigentlich, was Kolonialgeschichte betrifft, sehr zurückhaltend unterwegs waren. Dazu ist einfach falsch, weil die Deutschen waren in Afrika schon vor den Engländern kolonial technisch unterwegs, möchte ich jetzt mal sagen. Und da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, schlimme Geschichten, wie den Genozid an den Herero etc., die erzählt gehören. Da können wir aber heute nicht drauf eingehen. Aber wichtig, den Zusammenhang herzustellen, dass dies ein Teil der Geschichte ist, der aufgearbeitet gehört. Ne?
Ja, total. Absolut. Genau.
Also kann man sagen, dass aufgrund dieser kolonialen Geschichte Rassismus auch heute noch als strukturell zu sehen ist?
Ja, also der Kolonialismus spielt da eine sehr, sehr wichtige Rolle, wobei man aber auch dazu sagen muss, dass es nicht nur der Kolonialismus selbst ist, sondern einfach generell rassistische Strukturen, die wir auch in unserer Gesellschaft haben. Das ist ein wichtiger Bestandteil dessen, müssen aber natürlich auch ganz viele andere Gruppen auch mit einbeziehen, sei es zum Beispiel jetzt eben Sintizi und Romja, ne, dass die auch nochmal ihre eigene Geschichte haben. Das heißt, da sind verschiedene geschichtliche Zeitspannen, die auch dazu führen, dass wir es heute noch strukturell mit Rassismus zu tun haben. Und es beginnt eben nicht nur bei den rassistischen Beleidigungen oder eben den offenen Rassismus, den wir aus der Gesellschaft zum Beispiel vor allem eben auch aus der rechten Ecke kennen. Das ist immer so eine ganz spannende Debatte, die man auch führt. Vor allem merke ich das in den Workshops, dass immer so diese Abgrenzung zwischen, ja, was ist der offene Rassismus, ja, der sehr häufig eben den rechten Rand oder den rechten Ideologen zugeschrieben wird. Und das ist der wahre Rassismus, der Rest ist irgendwie nur vielleicht so ein bisschen unbewusste Stereotype. Das stimmt nicht. Also wir können nicht bei einer rassistischen Beleidigung anfangen und da aufhören. Wir haben ja wirklich ein gesamtes System in unterschiedlichen Sektoren, sei es in der Schule, ja, Polizei gehört natürlich auch dazu. Wir haben auch Sportstrukturen, über die wir sicherlich noch sprechen werden, aber auch der Alltag allgemein, wo ganz viel rassistisches Wissen, das ist also das, was ich meinte vorhin mit diesen kolonialen Narrativen, das ist rassistisches Wissen über bestimmte Gruppen, die nicht zur Norm gehören, immer wieder reproduziert werden. In der Sprache, in der Art, wie man auf diese Menschen zugeht, wie man sie behandelt, welche Zugänge ihnen man erlaubt oder eben auch verwehrt, das hat ganz stark damit zu tun.
Vielleicht kann man ja mal ein paar konkrete Beispiele nennen. Was sind denn Narrative, die erzählt werden und einfach auch noch auf diesen alten kolonialen Bildern aufbauen?
Also was mir da besonders auffällt, dass, weil ich auch vorhin die Entwicklungszusammenarbeit genannt habe, jeder Mensch wird es kennen an der Bushaltestelle oder irgendwo anders im Alltag, die schönen Plakate, wo durch Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen Menschen, vor allem aus Afrika, aber auch aus Südamerika, unterstützt werden über diese ganzen Entwicklungsprojekte und diese Menschen immer als arm dargestellt werden, ja, schön mit Fliegen in den Augen, Afrika, ein sehr angeblich primitiver Kontinent, wo keine Entwicklung stattfindet, die immer noch abhängig sind eben von westlichen Geldern, aber auch eben angeblichen Innovationen, die es dort nicht gibt und immer wieder zeigt, dass diese Menschen, vor allem auch Afrika, jetzt immer noch als Land wahrnehmen. Ja, ein Kontinent mit über 50 Ländern, in zum Beispiel das Land Nigeria mit das bevölkerungsreichste Land Afrikas mit, sagt man also knapp 400 Sprachen, so eine Vielfalt, die sehr vereinfacht dargestellt wird und das natürlich auch sehr stark das Leben vor allem von schwarzen Menschen auch beeinflusst in der Art und Weise, wie man auf sie zugeht, wie man sie wahrnimmt und was man ihnen auch, wie kann man das beschreiben, was man ihnen auch zutraut. Ne? Also auch an Intelligenz, an Wissen, an Fähigkeiten, die sie mitbringen. Und das kann man dann auch übertragen auf ganz viele andere Gruppen. Das hat also zum Beispiel auch muslimische Menschen oder auch muslimisch gelesene Menschen. Da haben wir auch nochmal eine ganz spezifische Debatte darüber, in der Art und Weise, wie sie wahrgenommen werden, vor allem auch als Feindbild oder Staatsfeind Nummer 1 konstruiert werden. Das ist so meine Wahrnehmung, auch in der gerade wenn es um das Thema Terrorismus und all diese Themen geht, dass diese Narrative noch sehr stark im Alltag stattfinden. Das ist die mediale Berichterstattung, aber auch wie wir privat über diese Menschen sprechen und was man ihnen schon zuschreibt, ohne sie zu kennen. Das ist nur ein Beispiel für ganz viele andere Sachen, die noch stattfinden.
Okay, dann lass uns doch mal in den Sport reingucken und arbeiten uns da mal durch. Du hast es ja schon gesagt, du gibst Workshops bei Vereinen, bei Profivereinen auch unter anderem. Du wirst auch, und das darf ich gerne erwähnen, bei Sport 2000 einen Workshop geben zu dem Thema. Das ist auch der Grund, warum wir uns heute treffen, schon mal ein bisschen Vorgespräch dazu. Was ist der Inhalt dieser Workshops? Vielleicht beschreibst du selber mal, wo du ansetzt mit welchen Vereinen und welchen Sportarten du da zu tun hast.
Ja, also ich bin schwerpunktmäßig im Fußball unterwegs. Die Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga eine sind so die meisten Kunden, die ich habe. Und vor allem aber auch der Deutsche Leichtathletikverband, da bin ich auch vermehrt unterwegs. Und der Ansatz, den ich immer mitbringe, wobei ich auch sagen muss, dass die Leute, die anfragen, auch schon eine Form der Sensibilisierung dafür haben, was es für Themen braucht, das finde ich auch immer ganz spannend, dass es kein Anti-Rassismus-Workshop ist, sondern ein rassismuskritischer Workshop. Und der Unterschied liegt darin, dass gerade auch in Vereinen häufig diese Idee da ist, der Rassismus, der aus der Fankurve kommt, also gerade im Fußball, der vom Spielfeldrand kommt, dagegen müssen wir ankämpfen. Und das sollte der Schwerpunkt sozusagen der Workshop sein, was nicht mein Ansatz ist, weil es nur eine kleine Facette ist. Es geht um den Rassismus innerhalb der Strukturen. Das heißt, wenn ich rassismuskritisch arbeite, dann schaue ich in den Spiegel und analysiere und reflektiere für mich, wie mich meine Sozialisierung eigentlich auch zu, ja, mit rassistischem Denken gefüttert hat, ob ich es wollte oder nicht. Das ist also der Schwerpunkt. Das heißt, wir setzen uns mit uns auseinander. Und was in den Workshops immer wieder deutlich wird, gerade in den Anfangsrunden, wenn es auch so um die Auseinandersetzung geht mit, was ist denn eigentlich Rassismus, wie zeigt sich der, dass da wirklich ganz viel Wissen fehlt. Aber auch eine Unsicherheit in der Art, darüber zu sprechen, weil das Wissen selbst einfach nicht da ist und man auch nicht weiß, wo setzt man an, weil das ein unheimlich komplexes Thema ist. Das heißt, da sind die Leute auch tatsächlich sehr offen. Das ist aber auch meine Aufgabe als Workshop-Leitung, einen Raum zu schaffen, wo wir ganz offen über diese Themen sprechen können, wo diese Unsicherheiten auch nochmal platziert werden. Sodass man auch sieht, dass das Teil wirklich, dass das auch eine Form der Struktur ist. Also ich sehe das in fast allen Workshop-Räumen, gerade mit Mitarbeitenden, dass da eine starke Unsicherheit ist in dieser Thematik. Ne? Da hat einfach eine Auseinandersetzung noch nicht richtig stattgefunden. Das heißt, das ist so der Schwerpunkt. Und natürlich auch aufzuzeigen, wo sich der Rassismus noch zeigt. Ne? Das sind ja, können ja nicht nur rassistische Beleidigungen im Netz sein. Das ist ja auch was sehr, sehr stark eben dieser Wandel, der stattgefunden hat, auch von der Fankurve sozusagen in die sozialen Medien, sondern zum Beispiel auch von Vereinsmitarbeitern. Das kann von Funktionären kommen, von Mitspielern beispielsweise, also in der Art, wie gesprochen wird. Da werden Stereotype immer wieder reproduziert. Und das ist dann Schwerpunkt dieser Workshops, dass wir darauf schauen, aber auch zu gucken, dass wir auf den Plätzen ganz, ganz viel Diversität haben, besonders im Fußball. Aber je höher man in die Strukturen geht, desto weißer werden sie. Das heißt, da kann ja irgendetwas nicht stimmen in der Struktur, dass diese Menschen dann irgendwann wegfallen. Und das ist so, merke ich auch, ein Wunderpunkt in diesen Workshops, diese Realisierung stimmt. Wir wollen uns irgendwie für eine Gruppe einsetzen, die in unserer Struktur eigentlich gar nicht wirklich vorkommt. Hier stimmt was nicht. Ja, also auch die Frage, ne, wen suchen wir uns da eigentlich aus? Es ist also gerade mit dem Thema, das spielt auch so eine Rolle mit unbewussten Vorurteilen, nennt sich das. Also ganz stark auch in der Unternehmenswelt angefragt. Aber auch wenn ich beim DFB bin und diese Workshops mache. Also die Art und Weise, wie wir uns Leute auch aussuchen für bestimmte Positionen im Unternehmen oder im Verein. Ne? Wem gebe ich bestimmte Stellen? Und häufig ist es so, dass man sich genau die Leute aussucht, die einen ähnlichen sozialen, kulturellen Hintergrund hat, ja. Und dann ist das schon sehr auffällig, dass dann immer sozusagen dieselben Leute oder aus demselben sozioökonomischen Background dann diese Position besetzen. Und das sind so die Themen, die immer wieder angesprochen wird, also vor allem mit Mitarbeitenden. Und wenn ich dann mit Jugendspielern arbeite, das ist, um ehrlich zu sein, meine Lieblingsklientel. Ich liebe es, mit den Jugendspielern zu arbeiten. Das ist nun mal ein ganz anderer Raum, weil man hat da häufig eben einen sehr gemischten Raum. Man hat eben weiße Spieler, also ohne Einwanderungsgeschichte, sage ich jetzt ganz bewusst. Und man hat eben Spieler mit Einwanderungsgeschichte. Und dann kommen diese verschiedenen Perspektiven zusammen. Menschen, die keine Erfahrung mit Rassismus machen und die Erfahrung mit Rassismus machen. Und das ist ein ganz anderer Raum, das ist auch ein sehr emotionaler Raum, wo dann auch die Spieler sprechen, ihre Erfahrungen teilen und da dann nochmal von den, dass da nochmal eine ganz andere Teamdynamik herrscht, wenn man plötzlich sichtbar macht, was vielleicht einige Mitspieler gar nicht so wirklich mitbekommen, was die anderen eigentlich für eine Last tragen, weil selbst wenn ich im Fußball oder im Sport selbst Rassismus erlebe, der hört ja nicht da auf, der geht ja weiter, wenn ich an der Bushaltestelle bin, wenn ich in der Schule bin. Und das ist ein Raum, wo dann alles platziert wird und das macht dann was mit den Jungs. Und man merkt das auch, gerade in vor allem männlich dominierten Strukturen, da so einen Raum zu schaffen, wo Emotion da sein darf, das verändert total, wenn man diese Räume so schafft. Und deswegen sind diese Workshops auch so wichtig.
Mhm. Da geht ja auch noch ein anderes Thema mit einher dann, weil Frauen werden ja auch benachteiligt in diesen Strukturen. So, vielleicht nochmal zurück zu diesem Thema Mehrfachdiskriminierung. Wie ist es, wenn du eine schwarze Frau bist und auch in Führungspositionen dich etablieren möchtest?
Also es gibt so eine Hierarchie, die man in der diskriminierungskritischen Bildungsarbeit etabliert hat, um zu zeigen, wie die Abstufung ist. Wir haben auf der ersten Stufe eben weiße Männer, die in unserer Gesellschaft privilegiert sind. Dann kommen weiße Frauen, die halt auch von Sexismus betroffen sind. Dann kommen Männer mit Einwanderungsgeschichte oder rassifizierte Männer. Und dann kommen rassifizierte Frauen, also Women of Color. Das heißt, diejenigen fallen eigentlich am meisten weg, also Mädchen und Frauen, die Einwanderungsgeschichte haben oder rassifiziert sind, weil eben Rassismus und Sexismus gleichzeitig wirkt. Das sind also Nummer zwei Ausgrenzungsmechanismen, die also diese Gruppe, und das ist ein ganz großes Problem, wirklich unsichtbar macht. Ja, das heißt, es gibt viel weniger auch Fördermöglichkeiten für diese Personengruppe. Dann gibt es ja auch nochmal diese Struktur mit dem Gender-Testing. Ne? Das ist auch ganz spannend, auch eine koloniale Geschichte, dass man eben Women of Color häufig auch das Frausein abspricht oder auch so ein bisschen, ja, das Männlichsein zuspricht. Deswegen haben die auch viel größere, deswegen werden diese Gender-Testing-Verfahren häufiger bei Women of Color auch durchgeführt. Das ist ein Riesenthema. Und diese Gruppe ist durch diese Mehrfachdiskriminierung, die ist wirklich unsichtbar. Die wird kaum gesehen. Das heißt, da ist eine andere Struktur als jetzt beispielsweise bei rassismusbetroffenen Männern, wo das schon sichtbar ist, aber trotzdem noch eben diese Kämpfe stattfinden. Bei dem Kampf, wenn es um Women of Color geht, müssen wir das erstmal sichtbar machen, dass diese Gruppe von diesen beiden Phänomenen betroffen ist. Und das merkt man, das sind auch zum Beispiel, ob es jetzt die Beleidigungen im Netz sind. Das heißt, man hat eben rassistische und sexualisierte Beleidigungen, die stattfinden. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die WM 23, die erste Frau, Nuheyla Benzina, die mit einem Hijab, also mit einem Kopftuch, bei der Nationalmannschaft, die marokkanische Nationalmannschaft, antritt. Wurde viel gehypt, aber auch sehr viel gehatet, muss man sagen. Und da gab es eben rassistische Beleidigungen und viele auch sexistische Beleidigungen. So, und die dann eben zusammentreffen und das eben nochmal sichtbar gemacht werden muss. Das heißt, das ist ein ganz anderer Kampf, den wir da kämpfen, als jetzt beispielsweise bei rassifizierten Männern jetzt spezifisch im Sport.
Mhm. Genau. Vielleicht können wir mal konkretere Beispiele auch noch nennen, wenn wir von Teamstrukturen sprechen. Ich finde das ja beim Fußball tatsächlich seltsam, dass es überhaupt in Teams zu Rassismus kommt, weil du ja von der Jugend an immer mit unterschiedlichen Menschen zusammenspielst, ob das jetzt unterschiedliche Nationen sind, unterschiedliche Migrationshintergründe etc. und so fort, dass auch Teams unter sich rassistisch agieren, finde ich erstmal unlogisch, um es so zu sagen. Wie reagieren die Leute, wenn du dann mit denen darüber sprichst? So? Mhm. Und gibt es konkrete Beispiele von dir?
Mhm. Also ich finde es spannend, dass du das sagst, dass es erstmal unlogisch wirkt. Ich finde es tatsächlich logisch, dass das auch da stattfindet, allein aus dem Grund, weil ich mit Menschen, die unterschiedliche, sagen wir mal, kulturelle Kontexte mitbringen, trainiere, heißt es nicht, dass ich privat mit diesen Menschen zu tun habe. Mhm. Und ich merke das auch selbst, viele von ihnen, auch gerade auch so weiße Spieler ohne Einwanderungsgeschichte, die leben auch in ihrer eigenen Bubble und hängen viel mit Leuten auch ab, die zum Beispiel jetzt nicht unbedingt als in Anführungszeichen divers gelten. Das gibt es alles. Das heißt, wenn man dann da zusammenkommt, hat man trotzdem rassistisches Wissen und rassistische Strukturen, die reproduziert werden. Und da geht's im Grunde genommen, da geht's auch, Ralf, nicht nur um die rassistischen Beleidigungen. Ein gutes Beispiel ist, im Sport sind diese Zuschreibungen, die man vor allem schwarzen Spielern gegenüber macht. Man ist immer schnell und athletisch. Das ist eine rassistische Stereotype, die stark aus der kolonialen Zeit eben kommt, dass vor allem gerade schwarze Menschen sehr stark auf ihre Körperlichkeit reduziert werden. Das erklärt auch so ein bisschen auch die Art und Weise, wie man während des Kolonialismus, aber auch der Rassentrennung und des Sklavenhandels mit schwarzen Körpern umgeht. Ne? Und man spricht, gerade im Sport gibt es diesen Sprech, schwarzer Körper, weißer Geist. Das heißt, man hat schwarzen Menschen eher das Körperliche zugeschrieben, schnell und athletisch zu sein. Und für das Strategische, das Intelligente, das sind dann eben eher die weißen Spieler. Ja? Erklärt auch, warum es bis 2022 in der Geschichte des Super Bowls, also American Football, gedauert hat, bis es zwei schwarze Quarterbacks gab, die angetreten sind, weil eben diese Narrative sehr, sehr stark in den Sportstrukturen eben verankert ist. Das heißt, da zeigt sich das auch sehr stark, in den Nachwuchsleistungszentren, auch wenn Trainer beispielsweise sagen, wenn sie, da hatte ich einen Trainer gehabt, das war ein Trainerworkshop gewesen bei einem Nachwuchsleistungszentrum eines Bundesligavereins und wir über dieses Thema gesprochen haben, also man nennt es Racist Stacking übrigens, ne? Also dass man aufgrund bestimmter Zuschreibungen eben zum Beispiel schwarze Spieler eben an den Außenpositionen hat, ne, und dann weiße Spieler eher in Positionen hat, die sehr stark mit Strategie und Führungsqualität verbunden sind, besetzt. Und dann sagte er zu mir, dass er für jede Saison für jede neue Saison jedem einzelnen Spieler eine Eigenschaft mitgibt, die ihn motivieren soll für die nächste Saison. Und dann fiel ihm dann auf, nachdem wir über dieses Thema gesprochen hatten, dass er allen schwarzen Spielern dieselbe Eigenschaft gegeben hat. Schnell und athletisch. Alle anderen Spieler hatten wirklich, also die wurden auch als Individuen wahrgenommen. Und das heißt, die haben alle spezifische Eigenschaften zugeschrieben bekommen, die sie auch als Individuum beschreiben. Und schwarze Menschen dann eben oder schwarze Spieler wirklich als einfach eine Gruppe, wo das Schwarzsein so stark im Fokus steht. Und das ist auch eine rassistische Praxis, die stattfindet, auf die man nicht kommen würde, weil es hier nicht mit Beleidigung zu tun hat, sondern Leute es tatsächlich auch erstmal als etwas Positives frame, dass man sagt, ja, der rennt uns hier weg, weil er ist sowieso schneller als wir, bevor er über bloß gerannt ist. Aber das ist so ein konkretes Beispiel, was sehr stark in Mannschaftssportarten stattfindet.
Ja, siehst du irgendwie. Und allein an meiner Fragestellung schon und in der Auflösung von dir merke ich ja auch, als ich mich mit dem ganzen Thema in der Recherche beschäftigt habe, dass man in manchen Bereichen einfach unsicher ist. So, ne? Ja. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, mich mit dir darüber mal auszutauschen, um auch, also auch für mich, um mich weiter zu sensibilisieren für die Thematik. Dafür bin ich dir auch jetzt schon total dankbar. Genau. Du hast es aber auch gerade noch mal gesagt. Also der Irrglaube, es ist nur etwas rassistisch, wenn etwas mit Vorsatz getan wird oder gesagt wird, der ist ja überall vorhanden im Alltag. Wir merken das ja auch. Manches wird publik gemacht, anderes nicht so. Kannst du da auch noch mal ein bisschen mehr zu sagen?
Ja, das ist die Hauptnarrative in dieser Arbeit. Es gibt keinen Raum, also gerade mit Erwachsenen, wo das nicht vorkommt. Dass man glaubt, es ist nur rassistisch, wenn es böswillig gemeint ist. Und das ist wirklich problematisch, weil man damit auch die Wirkung auf die betroffenen Personen ja abspricht. Ich kann mich nicht damit beschäftigen, was du gemeint hast. Viele Dinge, die mir gesagt worden sind, waren irgendwie nicht böse gemeint. Sie haben trotzdem eine Wirkung auf mich. Und das ist eigentlich diese Fokusverschiebung, die stattfinden muss, wo wir übrigens in den gesellschaftspolitischen Debatten viel weiter wären, Ralf, wenn wir das anerkennen würden. Hey, ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der mir rassistisches Wissen mitgegeben wird, ob ich möchte oder nicht. Und ich reproduziere das, egal ob es unbewusst oder bewusst ist. Wenn wir da schon wären, wären wir viel weiter. Es ist aber nicht der Fall. Das heißt, wir sind immer noch in dieser Auseinandersetzung oder auch, würde ich bezeichnen, im Widerstandskampf, dass immer noch gesagt wird, es muss die Intention muss stimmen. Wenn die Intention gut ist, dann kann es gar nicht rassistisch sein. Und ich denke auch, das ist, was ich schon sehr stark auch hier beobachte, ich glaube auch, dass es ganz stark was mit unserer eigenen NS-Zeit zu tun hat, weil es um diese ganze Schulddebatte, das ist ja das, was auch in dieser Narrative drinsteckt, wo ich auch sagen muss, dass andere Länder, auch wenn es da Rassismus gibt, keine Frage, da viel weiter sind in den Debatten. Also Deutschland hängt da ganz stark hinterher. Das sieht man auch an der mangelnden Diversität in den Strukturen, dass diese Auseinandersetzung erst jetzt gerade stattfindet. Und das eben mit Druck natürlich von Menschen, die rassifiziert sind. Das heißt, dieses Weggehen von, es muss böse sein, dann ist es rassistisch, das ist nicht wahr und es war auch nie wahr. Das ist eine brutale Form von Rassismus. Das, was wir kennen von Anschlägen, zum Beispiel aus den 90er Jahren, die NSU-Morde, ne, you name it, oder Hanau beispielsweise. Aber da gibt es noch ganz, ganz viele andere Formen im Alltag, die auch sehr, sehr gravierend sind. Und meines Erachtens nach finde ich die Debatten noch viel, viel anstrengender, weil dann in der Debatte, wenn es darum geht, ja, ey, ich habe es gerade nicht böse gemeint, es war eigentlich anders gemeint, ja, eine Form auch von Umkehr stattfindet, dass eigentlich ich als betroffene Person anfangen muss, mich zu rechtfertigen für das, was mir gerade widerfahren ist. Und die Person, der ich zutrage, hör mal zu, was du gerade gesagt hast, gehört eigentlich, ne, so ein bisschen in so einen rassistischen Kanon, sich beleidigt, sich angegriffen fühlt und anfängt, sich zu rechtfertigen und tatsächlich auch als Betroffene darzustellen. Das ist ein Riesenproblem, was immer noch präsent ist.
Was sind denn unsichtbare Formen der Ausgrenzung noch? Kannst du da noch mal Beispiele geben?
Also ich, diese Frage, ich mach sie nicht so gerne auf. Das mit dem, du sprichst so gut Deutsch oder woher kommst du? Mich nervt das. Ich bin total genervt von der Debatte. Die ist aber immer noch wichtig, weil die immer noch stattfindet. Ich erinnere mich an einen Fall, das ist eine andere Konstellation. Da war ich gerade auf dem Weg zur Uni und bin in der Straßenbahn unterwegs gewesen, war kurz davor auszusteigen. Und da war eine Frau gewesen, die mit ihren Freundinnen, die sie da stand, Deutsch gesprochen hat und sie wollte an mir vorbei, hatte mich gebeten, zur Seite zu gehen, dass sie durch wollte und hat sofort auf Englisch geswitcht. Sofort. Das war also wirklich direkt. Und dann habe ich sie, und das war ganz spannend, weil ich habe dadurch, dass ich auch in der Arbeit drin bin und auch so ein Gefühl habe, die Sprache zu haben, das sofort in dem Moment zu erkennen und anzusprechen, dann habe ich sie auch gefragt, wirklich lautstark auch in der Straßenbahn, sie haben doch eben gerade noch Deutsch gesprochen. Warum sind sie jetzt gerade auf Englisch geswitcht? Ja, dann hat sie sich entschuldigt und hat gesagt, ja, es war ein Reflex. Ne? Also der Denkprozess hat ja gar nicht in dem Sinne stattgefunden. Es war ein ganz unbewusster Prozess. Da ist eine Person, die sieht halt nicht dem, entspricht nicht dem deutschen Standard, was auch immer das heißen mag. Das ist ja auch eigentlich nur eine Konstruktion meines Erachtens nach. Aber sie sieht eine schwarze Person und ihr Kopf geht unbewusst irgendwie in die Richtung, dass ich halt nicht deutsch bin. Und dann auch vielleicht nicht die deutsche Sprache beherrsche, wobei ich gebürtige Rüsselsheimerin bin. So, ne? Und das sind so Formen der Ausgrenzung, die im Alltag ganz, ganz häufig stattfinden. Und das sind eigentlich noch die Formen, die sehr, sehr stark subtil sind, die erstmal aufgedeckt werden mussten, dass da eigentlich ein Bild dahinter steckt, diesen Menschen das Deutschsein abgesprochen wird. Genauso mit dieser Frage, woher kommst du, was auch zu Tode diskutiert worden ist und immer noch in Workshop-Räumen gesagt wird, ja, aber das ist meine Lieblingsbotschaft, ich habe doch nur Interesse, ich find's doch spannend, ich möchte es gern wissen, warum kann ich nicht fragen, ich, die ganze Zeit. Unabhängig davon, was es eigentlich für mich bedeutet, dass mir diese Frage gestellt wird und halt Rüsselsheim nicht ausreicht. Ich meine, wir kennen diese ganze Narrative, das muss ich jetzt nicht aufmachen, sondern eigentlich ist häufig in diese Richtung geht, woher kommt denn eigentlich dein Phänotyp? Das ist das eigentlich, was gemeint ist. Und da hast du halt nicht nur Konstellationen, wo dich Leute fragen, wo du irgendwie auf einem Event bist und man unterhält sich irgendwie 10 Minuten lang und dann kommt mal die Frage. Es gibt Situationen, wo dich Leute ansprechen, die kennen deinen Namen nicht, Ralf. Die wissen nicht, wie du heißt. Du sitzt in der Bahn, hörst Musik, du wirst angetippt und ich rede gerade von mir selbst, werde angetippt und dann wird dann gesagt, ja, hier, ich arbeite in einer Organisation, da habe ich ganz viele Menschen aus Afrika, kann ich mal fragen, wo sie herkommen? Und das ist auch damit gemeint, ja. Also diese, und da muss man das mal als System verstehen und nicht nur aus seiner eigenen Bubble, so nach dem Motto, ja, ich interessiere mich einfach für unterschiedliche Kulturen, wobei keiner weiß, ob ich wirklich aus einer anderen Kultur komme. Ich komme aus deutschen kulturellen Kontext, ne. Aber dass es in verschiedenen Situationen diese Fragen aufeinander auf einen einprasseln, in unterschiedlichen Situationen, Bereichen, dass da ein System ist. Das ist, was die Leute nicht begreifen. Die sehen sich häufig als Individuum, das fragt. Die sehen aber nicht, dass, ey, es haben wahrscheinlich 30 andere Leute davor gefragt. Das wird nicht gesehen. Und dann merkst du, Herkunft spielt überall eine Rolle in Deutschland. Und das hat man übrigens, in anderen Ländern ist das nicht so stark ausgeprägt wie hier. Zumal ist immer noch, und das ist wieder das Thema Diversität und Repräsentation, wir haben es immer noch nicht geschafft, Deutschsein vielfältig darzustellen. Wir gehen nach England, ja, wir haben da Rassismus, keine Frage, aber jemand Englisch ist, da muss keine weiße Person sein. Das kann jemand sein mit pakistanischen Wurzeln, mit jamaikanischen Wurzeln, wird trotzdem diese Debatte, wer ist Engländer, wer nicht, die stellt sich so nicht mehr. Die stellt sich bei uns total. Das heißt, deutsch sein und schwarz sein, deutsch sein und muslimisch sein, deutsch sein und asiatischen Background haben, wie auch immer, das ist bei uns noch nicht angekommen. Und deswegen haben wir immer noch diese ganzen, woher kommst du, Fragen. Ja, das ist eine Form der, du bist anders, auch wenn ich es positiv meine und mich für dich interessiere. Du interessierst dich nicht wirklich für mich, sonst würdest du auch ganz andere Fragen stellen, weil das ist nicht das Einzige, was mich ausmacht. Nur mal so, ne, zur Info.
Die anschließende Frage daran, was macht das denn mit schwarzen Menschen, mit People of Color, außer das, was du gerade beschrieben hast? Also vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr Einblick geben. Was macht es tatsächlich auch tiefgehender?
Also ich würde diese Praktiken wirklich auch als etwas, als einen psychologischen Eingriff auch bezeichnen. Also es macht ganz viel mit deiner eigenen Psyche, mit deiner Selbstwahrnehmung. Ne? Du gehst also durch die Welt und weißt ganz genau, dass du, abgesehen davon, dass du sowieso überall rausstichst, zeigen dir die Leute auch, dass du immer wieder rausstichst. Das heißt, dieses Thema der Zugehörigkeit, weil das ist ja eigentlich der Kampf, den vor allem die, sag ich mal, neueren Generationen kämpfen, die ihren Platz suchen, der ihnen eigentlich schon gebühren sollte, allein, dass sie hier sind, aber dass ihnen trotzdem abgesprochen wird. Das heißt, du läufst durch die Gegend, du hast, es sind Verletzungen, emotionale Verletzungen, dass eine Wut die sich in einem aufstaut, weil du in einem Kontext lebst, in dem du gar nicht die Möglichkeit auch häufig hast, überhaupt diese, wie soll man das beschreiben? Du hast gar keine Räume, um das überhaupt auch so platzieren zu können. Ne? Das passt alles auf dich ein. Du musst das mit ganz vielen anderen persönlichen Themen, die alle anderen auch mitschleppen, dann zu Hause irgendwie verarbeiten. Und es gibt draußen eigentlich gar keine Räume, wo das verarbeitet werden kann. Deswegen gibt es ja auch gerade mit dieser fortwährenden Arbeit immer wieder auch dieser Begriff des Safe Spaces, was ja auch schon ein älterer Begriff ist, dass eben Räume geschaffen werden für Menschen, die Ausgrenzungserfahrungen machen, dass sie dann mit Leuten zusammen sind, die eben ähnliche Erfahrungen machen. Das heißt, da ist eine unheimliche Anstrengung auch, und das erlebe ich auch in der Arbeit, so sehr wie ich diese Arbeit als wichtig erachte, dass man ständig in Räumen ist, wo man Leuten was erklären muss. Also ich habe das auch irgendwann aufgegeben mit dem, ich erkläre Leuten auch nichts mehr, sondern ich zeige auf, das ist so meine Art der Wissensvermittlung, das ist das, was ich sehe, das ist das, was ich erkenne, das ist das, was andere Jahrhunderte vor mir schon erkannt haben, das bringe ich in die Räume und dann müsst ihr sehen, was sie damit macht. Ne? Weil die Verantwortung kann ich jetzt nicht übernehmen, dass es dann jeder auch versteht. So. Und das ist echt eine emotionale Anstrengung, die man erlebt, wo sich dann auch Leute natürlich auch fragen, so, wie kann ich eigentlich weiterhin in einem Land leben, in dem ich ja über die Generation hinweg einfach auch nicht anerkannt werde als fester Bestandteil dieser Nation. Und das macht ganz, ganz viel mit der eigenen Wahrnehmung. Ich erinnere mich, es gibt so einen Wissenschaftler, der mal bei uns an der Universität für ein halbes Jahr eine Stelle hatte und dann sagt, er kam aus Ghana. Oder sagt er auch, er hat erst realisiert, dass er schwarz ist, als er in Deutschland angekommen ist. Ne? Also so muss man sich das halt vorstellen. Ja, also das Schwarzsein spielt so erstmal keine Rolle. Klar, wenn du in einer Umwelt aufwächst, wo alle halt aussehen wie du. Aber ab dem Moment, wo du in einem Kontext bist, wo du nicht zur Norm gehörst, dass du erst sozusagen zu einer schwarzen Person wirst. Das ist ja auch wieder so eigentlich eine Form auch der Fremdbezeichnung, dass das benannt wird, das andere. Und das ist das, was die ganze Zeit stattfindet. Also immer diese Verhandlung, diese Aushandlung, wo ich noch nicht mal dran beteiligt bin, wer ich eigentlich bin. Das sind alles ganz viele Fremdzuschreibungen, auch in Bezug auf die ganzen Begriffe, die immer wieder fallen, um Menschen, muslimische Menschen, schwarze Menschen, wie noch immer, zu bezeichnen.
Mhm. Ja. Jetzt bist du ja selber in den Vereinen aktiv und kannst ja Sachen verändern. Hast du den Eindruck, dass du Sachen tatsächlich verändern kannst oder verändern sich Sachen? Hast du Beispiele?
Mhm. Ja, die habe ich. Wenn sich da nichts verändern würde, Ralf, mein Gott, da würde ich ja an allem zweifeln, was ich mache. Das ist eigentlich das auch, was mich noch antreibt, dass ich weiß, da finden Veränderungen statt. Das fängt schon damit an, das sind so Kleinigkeiten, dass es zwar natürlich Vorgaben gibt, dass du zum Beispiel irgendwelche Präventionsworkshops machst als Verein. Wenn du aber häufiger eingeladen wirst, dann mit verschiedenen Formaten, dann merkst du, okay, da ist dann tatsächlich doch irgendwie eine Form der Nachhaltigkeit, die da etabliert wird. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Beweis dafür, dass es nicht immer ist, okay, wir machen es jetzt einmal und hat sich das erledigt, wir haben es jetzt abgehakt, sondern da ist ein Interesse daran, dass man stetig versucht, Sachen zu verändern. Ne, also nachhaltig. Und dann, da finde ich den Deutschen Leichtathletikverband wirklich herausragend, dass die dann nicht nur mehrere, also die haben dann wirklich ein gesamtes Paket gebucht. Da geht es nicht nur eben um die Workshops durchzuführen, das ist ja das Pädagogische, Didaktische. Es geht ja auch um die strukturelle Veränderung. Wie sehen unsere Satzungen aus, unser Code of Conduct? Wie ist es mit der Meldestelle? Also diese gesamte Struktur, die noch nicht rassismussensibel genug ist für betroffene Menschen, mich da jetzt reingeholt zu haben und dann tatsächlich auch an E-Learning-Programmen, all die Themen, die sie schon angefangen haben zu erarbeiten, wo sie aber merken, da fehlen die spezifischen Perspektiven dazu, das jetzt mit ihnen auch auszubauen. Das heißt, was jetzt beim Deutschen Leichtathletikverband stattfindet, ist wirklich eigentlich die gesamte Institution sozusagen, die auf unterschiedlichen Ebenen Veränderung haben möchte. Und das ist halt richtig, richtig stark. Und du hast auch jetzt, ob es der DFB ist oder Nachwuchsleistungszentren, man hat häufig immer mal so ein, zwei Personen, die weiße Personen, die total hinter dieser Arbeit stehen und sozusagen alleine ihre Kämpfe in der Struktur kämpfen, dass die Menschen wie mich und zum Beispiel auch andere Mitglieder jetzt von Roots Against Racism in Sports, da sind ja viele andere, die auch dieselbe Arbeit machen, reinholen in die Strukturen. Es braucht immer noch Zeit, man sieht's ja, aber da passiert jetzt gerade was und man wird, hab ich so die Wahrnehmung, mehr gehört. Es ist da auch ein bisschen mehr Druck dahinter. Das heißt, in den nächsten Jahren wird sich tatsächlich auch was verändern, vor allem auch, wenn wir es schaffen, endlich auch die Spieler die SportlerInnen, um die es ja geht, die eigentlich eine ganz krasse Macht haben, das aber gar nicht wissen, weil sie in einem Abhängigkeitsverhältnis sind. Wenn man diese ganzen SportlerInnen wirklich bewegen, empowern würde, Betroffene, aber auch Nicht-Betroffene, die sich für die Betroffenen einsetzen, das würde einen kompletten Systemcrash geben. Aber da ist ein ganz krasses Abhängigkeitsverhältnis, ne? Und das muss auch erstmal entwirrt werden und das braucht seine Zeit. Aber das ist der Weg. Und da hat zum Beispiel jetzt auch der Deutsche Leichtathletikverband gesagt, dass ich eben nicht nur die Sensibilisierungsworkshops mache, sondern jetzt kommt jetzt auch nochmal eine Reihe mit all den anderen Sachen, die sie gebucht haben, eine Empowerment-Serie an den Bundesstützpunkten. Das ist so ähnlich also wie die Nachwuchsleistungszentren der Fußballvereine, nur halt für den Leichtathletik, dass man da halt eben mit den Sportlern direkt arbeitet. Das ist schon stark, was sie da aufbauen. Also da ganz tolle Personen, die da echt dahinter stehen und denen ich das total abkaufe, dass die wirklich ein wahrhaftiges Interesse an der Veränderung haben und das nicht nur als Kampagne nutzen. Hey, wir machen was und eigentlich verändert sich nichts.
Ja, hört sich gut an. So, ja. Ja, toll, dass der Deutsche Leichtathletikverband das macht. So.
Ja, ja.
Ja, ja, genau.
Der ist krass.
Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, was wünschst du dir, was muss als erstes passieren und was ist so ein persönlicher Wunsch von dir in dieser Thematik?
Was ich mir zumeist wünsche, ist, so sehr mir diese Arbeit wichtig ist, dass vor allem Menschen, die nicht betroffen sind, selbst die Arbeit machen. Also nicht nur, dass wir kommen, um diejenigen zu sensibilisieren, sondern mein Slogan wäre, sensibilisiert euch. Bitte tut mir und ganz vielen anderen betroffenen Menschen da draußen, gerade den Menschen, die nicht mal ansatzweise empowered sind, um überhaupt sich in der Gesellschaft überhaupt zurechtfinden zu können, die alleine mit ihren Themen sind, macht euch stark für sie, indem ihr euch mit den Themen auseinandersetzt. Geht nicht nur raus auf Demos und sagt, ich bin gegen Rassismus. Das ist ein netter Slogan, das hat aber nicht viel zu heißen. Setzt euch hin, hört Podcasts an beispielsweise, lest Bücher, setzt euch mit diesen Themen auseinander. Und vor allem, was ich mir besonders wünsche, ist, dass es nicht erst eine rassifizierte Person braucht in einem Raum, um das Thema zu besprechen. Wie toll wäre es, wenn weiße Menschen irgendwo am Essenstisch sind, bei der Familie, wie auch immer, oder mit Freunden und selbst die Themen besprechen, selbst das Thema reinbringen. Es muss keine muslimische, schwarze Person, wer auch immer, da sein, damit es erstmal sichtbar wird. Besprecht die Themen selbst, informiert euch und bildet euch wirklich in diesem Themenbereich weiter und gibt das weiter an andere weiße Menschen, die keine Einwanderungsgeschichte haben und keine Rassismuserfahrung machen. Das ist das, was ich mir am meisten wünsche, weil man dann diesen Menschen, die betroffen sind, ganz viel Arbeit auch abnehmen würde. Ja? Und vor allem auch, und das finde ich besonders wichtig, gerade Menschen, die oben in Strukturen, in Führungspositionen sitzen, Leute, es geht immer wieder um das Thema Macht. Ja, man sagt, okay, Diversität, ja, ist ganz nett, sobald dann am eigenen Stuhl oder am Sessel gesägt wird, dann merkt man, okay, wie bereit bin ich wirklich für die Veränderung in der Gesellschaft? Setzt euch auch damit auseinander, mit diesen unangenehmen Gefühlen, was es bedeutet, wenn ihr euch in der Führungsposition nicht mehr nur selbst seht, wenn ihr nicht die ganze Zeit selbst repräsentiert werdet, sondern wenn da eine Frau sitzt, die Hijab trägt, die einen asiatischen Background hat, die aber alle deutsch sind, in Anführungszeichen. Ne? Wenn dann plötzlich die Räume sich verändern. Beschäftigt euch auch mit euren Emotionen, euren Gefühlen, weil das ist ein Triggerpunkt, da verändert sich gerade was. Du wirst dann nicht mehr so repräsentiert, wie du es gewohnt bist. Du hast vielleicht auch das Gefühl, dass du eine Form von Macht abgeben musst. Ja, überleg, denk über deine eigenen Privilegien nach und denk darüber nach, was es eigentlich bedeutet, wenn wir eine Gesellschaft schaffen, wo die Menschen sich gesehen fühlen. Wir werden eine andere Gesellschaft sein, die hoffentlich auch glücklicher ist, zufriedener ist, mehr Zugehörigkeit etabliert wird und auch die politische Landschaft sich damit verändert. Aber je mehr Menschen wie ich beispielsweise auch durch vielleicht den akademischen Weg, wie auch immer, hochkommen, zeigt sich immer mehr, dass wir diese Idee von, wie tolerant wir sind, dass es auch eine Geschichte ist, die wir uns so ein bisschen auch erfunden haben, weil die stimmt nicht ganz. Ja, bis zu einem gewissen Grad sind wir es, Ralf. Aber wenn es darum geht, dass wir auf einmal Ressourcen teilen, Sichtbarkeit teilen, dann sind wir ganz woanders. Und das ist das, was ich mir wünsche. Diese innere Auseinandersetzung, die ich gezwungen bin, durchzuführen, dass weiße Menschen, die nicht gezwungen sind, das durchzuführen, das freiwillig machen. Ja? Und sich auch dann sozusagen der Bewegung anschließen und sagen, ey, wenn ich einen Beitrag leisten kann, dann ist es dann wenigstens mal ein paar Bücher aufzuschlagen, mich damit zu beschäftigen und auch mal nachzudenken, in was für einer Welt wir leben wollen. boah, das wird so viel verändern. Das würde so viel verändern. Das ist das, was mich antreibt, Ralf.
Mhm. Danke dir, Rachel. Wir sind, das finde ich ganz, ganz starke Schlussworte. Denn wir sind leider am Ende der Zeit. Ich würde mich gerne noch viel, viel länger mit dir unterhalten. Vielleicht kann man das Gespräch an anderer Stelle mal fortsetzen. Danke für deine Zeit, Rachel.
Ja, ich danke dir, Ralf, auch, dass ich hier eine Plattform bekomme und dass du auch diese Themen platzierst. Das leistet natürlich auch einen Beitrag. Ich danke dir.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, wir konnten mit zum Perspektivwechsel auch beitragen und sensibilisieren. Danke, liebe ZuhörerInnen, für das Zuhören heute wieder. Bleibt uns gewogen. Wir werden weitere spannende Themen aufarbeiten und aufbereiten und auch ein bisschen über den Tellerrand schauen, was wir heute getan haben. Abonniert doch Green Vision, bleibt dabei. Und wenn ihr Fragen zu dieser Folge oder anderen Folgen habt, dann schreibt uns gerne an. green.vision@sport2000.de ist die E-Mail-Adresse. Wir können auch Fragen an Rachel weiterleiten. Und das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Ralf Kerkeling. Tschüss, Rachel.
Tschüss.